Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 273 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 19. Juni 2026 und diese Themen habe ich dann heute mal für Sie. Der Schmalltalk entfällt heute, weil Schmidti beim 34. Jubiläum des AfW in Berlin auf den Tischen tanzt. Hoffe ich zumindest. Dafür erzähle ich aber ein bisschen von unserer Hüttentour und vom letzten Heftgeflüster. Dann hat sich Schmidti mit Philipp Behlau, Geschäftsführer der BDAE-Gruppe, über Trends, Digitalisierung und neue Chancen für Makler in der internationalen Absicherung von Arbeitskräften unterhalten. Und in den News der Woche stellen die Versicherer Ideen für ein BAV-Basisprodukt vor. Die Bürger wollen frei wählen können, ob sie lieber gesetzlich oder privat krankenversichert sind. Die Bürger wünschen sich gut 7% Rendite auf ihre Anlagen. Investieren dafür aber falsch. Und es gibt Prognosen, dass eine Demenzwelle über Deutschland schwappen wird. Na, feuerfrei. Übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut und ganz toll finden, dann zeigen Sie uns das gerne und bewerten Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform mit 5 Sternen. Und ich sag schon mal Dankeschön. Der Schmalltalk. Es gibt keinen Schmalltalk heute, denn Schmidti ist ja jetzt gerade in dem Augenblick wahrscheinlich auf der Autobahn. Deswegen ist es ein Schmalltalk und ich erzähle mal ein bisschen was. Wir hatten wieder so viele Veranstaltungen, meine Güte. Vergangene Woche bin ich tatsächlich mit über 20 Leuten aus der Versicherungsbranche durch die Alpen gekraxelt, geklettert, geschlotzt. Und es ging los in Oberstdorf, also wir waren da wirklich fröhlich im Allgäu. Und so ein paar technische Daten. Wir sind Mittwoch gegen Mittag losgelaufen, haben es bis Freitagmittag dann auf 31 Kilometer gebracht. Das ist jetzt nicht so irre viel, aber auf 2100 Höhenmeter und das zählt natürlich dann ein bisschen mehr. Das Schöne war tatsächlich, dass wir uns da richtig gut bewegt haben, dass wir von Hütte zu Hütte gegangen sind. Wir waren also abends immer in einer Hütte und haben uns da bewirten lassen. Und das ist wirklich, diese Hütten sind wirklich fantastisch. Die sind gemütlich, das Bier ist frisch und das Essen ist sehr, sehr lecker. Und da kann man überhaupt nichts meckern. Und jetzt habe ich mal so 5 Highlights nochmal rausgesucht, ein paar Infos, um sie da draußen an den Hörgeräten nochmal ein bisschen anzufüttern. Und zwar haben wir gleich am Mittwochmittag sogenannte Grödel bekommen. Also falls jemand mal im Kreuzworträtsel danach gefragt wird, das sind Spikes, die man sich über die Wanderschuhe ziehen kann. Das sind so Ketten und ein bisschen Gummi, damit das auch vernünftig sitzt alles. Und wir haben die Dinger tatsächlich gebraucht, weil wir am Donnerstag über 2 Schneefelder mussten. Da sind solche Spikes echt eine schöne Sache, denn da, Leute, da wollt ihr nicht abrutschen. Dann seid ihr gleich 100 Meter tiefer. Dann ein Tipp von Matthias. Vielen Dank nochmal dafür. Den haben auch tatsächlich einige beherzt. Denn wir hatten viel Regen und da hatte er dann gleich gesagt, kleidet eure Rucksäcke von innen mit Mülltüten aus. Also nehmt eine Mülltüte, stülpt die so in die Rucksäcke rein, dann bleibt der Kram trocken. Denn wir waren dann streckenweise ganz schön durchgeweicht abends und wenn du dann aber noch ein paar schöne trockene Socken hast und sowas, dann ist das echt viel wert. Das heißt, Rucksack von innen auskleiden, keine schlechte Idee. Wer auch so eine Hüttentour machen möchte, der sollte den nächsten Punkt beachten. Und zwar sollte der oder diejenige keine Berührungsängste haben. Denn getrennte Zimmer gibt es da eigentlich nicht. Also es wird wirklich fröhlich gemischt. Und in der zweiten Hütte, da waren wir in 2000 Meter Höhe, in der Fidere Pass Hütte, so heißt das Ding. Das war ein sehr, sehr großer Raum, der war so ein bisschen genischt und da waren dann immer 3 Schlafstellen nebeneinander ohne Trennwand. Ja, und da darf man einfach nicht irgendwie peinlich berührt sein, wenn da jemand mal oben ohne oder so langläuft, also so ein Wanderskollege oder so. Geschlechtertrennung ist da nicht ganz so. Bei den Toiletten ist das anders, die sind getrennt. Nächster Punkt. Wir waren ja über 20 Leute, da waren aber auch Vorstände und Unternehmensgründer und Leiter der Maklerbetreuung und solche Sachen. Das, ganz im Ernst, wenn man dann bei 1800 Meter Höhe ist, gegen Schnee, Graupel und mit harter Sonne kämpft, das zählt dann alles nichts mehr. Titel, Positionen, Gehälter, völlig wurscht. Da hilft man sich nur noch gegenseitig. Man kämpft gegen die Elemente und ist dann irgendwann da. Und das ist einfach ganz, ganz großartig. Und dann noch der letzte Tipp, falls Sie da draußen Ambitionen haben, das zu machen. Stabile Knie sind von Vorteil, denn meine Knie haben mich dann Freitag nach dem Abstieg gehasst. Also die Knie sollten ein bisschen was durchhalten können. Das ist viel wert. Und wer jetzt so richtig Appetit bekommen hat auf eine Gipfeltour mit Pfefferminzia, denn Pfefferminzia hat das veranstaltet. In den Shownotes haben wir ein paar Links reingepackt. Und zwar einen relativ sachlichen Bericht. Da sind die einfach, wo wir langgegangen sind, die technischen Daten und so weiter. Und ich habe aber auch meinen ganz persönlichen Reisebericht da reingepackt. Mit dem Titel, wie ich die Pfefferminzia-Gipfeltour über erlebte. Der ist sehr ausführlich. Wer sich da nochmal ein Bild machen möchte, wie das da abläuft, da gerne mal reinlesen. Und wer dann immer noch nicht abgeschreckt ist, kann sich für 2027 anmelden. Den Link haben wir auch in die Shownotes gepackt. Viel Spaß damit. Das war die erste Veranstaltung. Am Mittwoch hatten wir die nächste Veranstaltung und zwar das dritte Heftgeflüster. Denn die aktuelle Pfefferminzia-Ausgabe ist erschienen. Und wir haben wieder eingeladen zu Pizza und kalten Getränken. Und es war einfach wunderbar. Schmidti und ich, wir hatten als Thema die GKV-Reform genommen, also die Gesundheitsreform von Nina Wagen. Das ist ein Thema, das alle betrifft. Und das hat man dann auch gemerkt. Das heißt, wir haben über technische Sachen erstmal, was sagt die Reform, was sagen die ganzen Fraktionen, die ganzen Interessenvertreter und so. Und dann entstand eine wunderbare, sehr, sehr anregende Diskussion. Ich habe da sehr gerne zugehört. Da ging es darum, wie weit kann man das soziale System kürzen? Ja, wie sozial wollen wir sein? Was ist mit der privaten Krankenversicherung? Sehr unterschiedliche Meinungen auch, muss ich sagen. Und insofern fand ich das sehr, sehr inspirierend und anregend, auch wenn ich jetzt nicht jede Meinung geteilt habe, aber darum geht's ja. Und da hatte auch dann das geholfen, dass wir zwei Damen von der Barmer Ersatzkasse dabei hatten. Das war wirklich ein guter Zufall, die waren einfach da, war genau ihr Thema. Die konnten dann auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und haben das Ganze nochmal enorm bereichert, also mit ihrer Sichtweise und so weiter. Und das war natürlich nicht unser letztes Heftgeflüster. Das nächste kommt bestimmt, nämlich mit der nächsten Ausgabe in ungefähr 2 Monaten. Den genauen Termin, den geben wir nochmal in unserem täglichen Newsletter dann bekannt. So viel zu unseren Veranstaltungen. Meine Güte, hier ist was los. Wir gucken mal, was wir nächste Woche haben.
Im Gespräch.
Remote Work, Homeoffice im Ausland und digitale Nomaden verändern die internationale Versicherungswelt grundlegend. Schmidti hat sich dazu mit Philipp Behlau, Geschäftsführer der BDAE-Gruppe, unterhalten. Und die haben sich ja auf Versicherungen im Ausland spezialisiert. Es geht um Trends wie mobiles Arbeiten, Digitalisierung und neue Beratungschancen für Makler. Gut zuhören.
Hallo und herzlich willkommen bei Pfefferminzia zu einer weiteren Ausgabe unseres Formats Lass mal reden. Im Studio ist wieder Philipp Behlau, Geschäftsführer von BDAI. Schön, dass du wieder da bist. Hallo.
Ah, herzlichen Dank, dass wir hier sein darf.
Und wir haben heute den letzten Teil unserer 4-teiligen Serie für Sie. Und heute wollen wir ein bisschen über die Zukunft und Trends sprechen. Und das ist auch schon direkt, genau, die erste Frage. Welche Trends beobachtest du denn bei internationalen Absicherungen, Versicherungen?
Ja, grundlegend haben wir insbesondere während und direkt nach der Corona-Pandemie ist das Thema Remote Work, kennen wir alle. Und Remote Work ist ja erstmal so ein sehr kurzer, begrenzter Zeitraum. Ich hänge eine Woche an meinen Urlaub ran. Aber besonders spannend ist auch immer mehr das Thema Homeoffice im Ausland. Mhm. Was letzten Endes rechtlich, arbeitsrechtlich, absicherungstechnisch unheimlich neue Herausforderungen bringt. Und die klassischen Entsendungen, als auch die eventuell das Recruiting verändert. Wenn ich sonst jemanden hatte, den ich vielleicht in Portugal gefunden habe, der dann doch irgendwie nach Deutschland kommen musste, um hier zu arbeiten, sind aber mit diesem mobilen Arbeiten-Trend haben sich da echte neue Wege aufgezeigt, die eine Absicherung auf einmal ganz andere Thematik haben. Mhm. So aus Arbeitgebersicht ist zum Beispiel das Remote-Work-Thema eine 100%ige Arbeitgeberpflicht. Das heißt, wenn dein Chef sagt, Mensch, super, du darfst Remote Work machen und während du dann auf Malle bist, hängst du noch eine Woche Arbeit dran und brichst du denn da am Pool bitte die Haxen?
Hoffentlich nicht.
Hoffentlich nicht, bitte nicht. hast du einfach mal ein Thema, was die Verziehung der Haftung angeht.
Ja.
Und wo auch sogar die Versicherungslandschaft noch einigermaßen begrenzt ist. Mhm. Und habe ich dann das Thema auf einmal Homeoffice im Ausland, habe ich einen unheimlich intensiven Beratungsaspekt. Habe ich eventuell auch für jede Firma, die das macht, auf einmal das Thema, dass ich da eine Niederlassung gründe eventuell, je nachdem, was derjenige da macht. Also es ist sehr mannigfaltig und das ist gerade aus der Maklerschaft heraus, habe ich ein Absicherungsthema in ganz vielen Bereichen, als auch eventuell die Chance, mit Beratung auf bestimmte Probleme hinzuweisen und mich damit einfach noch mehr in das Herzen der Kunden zu spielen.
Das ist ja immer gut. Und diese Trends, die du da ansprichst, wie verändern die denn den Versicherungsschutz? Oder was für Anforderungen stellen die dann?
Ja, also es ist gerade, ich habe eben den Start gemacht beim Mobile Work, beim Remote Work, ne, was letzten Endes weltweit funktioniert, ist der Part einfach, dass die Thema, die heißgeliebten BTA, Business Travels, die wir alle irgendwo kennen, wo sagen, Mensch, früher ist der Manager für 3 Tage nach China geflogen und jeder wusste, der braucht mal seine 3 Tage Absicherung. Das gleiche gilt zum Beispiel auch für das Thema Mobile Remote Work. Mhm. Und ich habe da eventuell auch trotzdem, je nachdem, wo ich bin, habe ich mich auch um Visa-Themen mit zu kümmern.
Okay.
Und wenn ich dann auf einmal beim Ausland Thematiken bin, die dann eben dauerhafter Natur sind, wie zum Beispiel eben das Homeoffice im Ausland, ne, habe ich auf einmal auch Thematiken eben, wo ist er, wie lange? Welche Deckung ist wo überhaupt noch gegeben? Das Schöne auch an der deutschen Legislatur, alles Einzelfall. Das heißt, ich kann A in die Beratung gucken, investieren,
ja,
wo natürlich auch die Versicherungsberater eventuell mehr gefragt sind, als auch da natürlich eine individuelle Absicherung, die einfach nicht global funktioniert.
Mhm.
Und da entstehen natürlich für Unternehmen zum Beispiel auch unheimlicher Bedarf nach Guidelines,
ja,
nach irgendwie ein Framework, mit dem sie pauschal arbeiten können, mhm, um nicht für jeden Mitarbeiter in Einzelnen zu gucken. Und das ist das, was wir dann A an dem Absicherungspart anbieten, aber B zum Beispiel auch eben in der Unternehmensberatung. Mhm. Weil ich ganz klar auch festgestellt haben, aus der Haftungsthematik von den Maklern als auch eben bei uns, das ist ein so fließendes Thema.
Ja.
Und in dem Moment, wenn ich sage, ich verschließe meine Augen, Mensch, super, ich habe ihm jetzt ein Business Travel gegeben, weiß aber eigentlich, oh mein Gott, der dürfte den Business Travel in Singapur gar nicht machen. Oder Remote Work.
Ja.
Und das sind Themen, wo man einfach auch durchaus die Augen und die Ohren offen haben kann, um dem Kunden bestmöglich zu helfen.
Werden denn bestimmte Versicherungstypen an Bedeutung gewinnen vor diesem Hintergrund und auch welcher verliert?
Mhm. Eine unheimlich spannende Frage. Ehrlicherweise, die Glaskugel hätten wir alle gerne.
Ich auch.
Ja. Und aktuell ist auf jeden Fall der Part da, zum Beispiel das Mobile Work, das Remote Work im Ausland, dem ist zum Beispiel eben diese kurzfristige Absicherung, diese Business Travel, die ehrlicherweise bei den Lösungsanbietern überall nicht, sondern nicht beliebt sind, weil die Abdeckung sehr kurz ist, schwierig zu regulieren und es ist ein sehr kompetitiver Markt mit wenig Prämie und auch damit entsprechend für die Maklerschaft interessant. Das ist ein Bereich, der immer interessanter werden wird, weil wir gar nicht mehr eventuell über diese klassischen 1 Jahr, 2 oder 3 Jahresentsendungen reden. Die werden einfach weniger, die werden rückläufiger, werden diese Kurzfrist-Thematiken interessant, werden andersrum aber oft auch zum Beispiel Versetzungen eine Rolle spielen, weil einfach dieses Thema, man stellt immer mehr fest, es geht ja doch ein bisschen was remote,
ja,
im Sinne von auch von Deutschland heraus, um in China zu helfen.
Ja.
Und da haben wir immer mehr die Thematik, dass wir vielleicht eine Versetzung haben, dass wenn überhaupt noch jemand in solch eine Expat-Tätigkeit, Entsendung reinspringt, dass da oft irgendwann eine Versetzung losführt, dass er dauerhaft in einem Remote-Standort bleibt.
Mhm.
Dann haben wir natürlich in der Beratung als auch in der Absicherung oder Übernahme von Versicherungen einfach mal nochmal ein ganz anderes Feld als in einer begrenzten Tätigkeit, die per Definition ja der Expat eigentlich darstellt.
Mhm. Und wie wichtig ist da die Digitalisierung bei diesem ganzen Thematik?
Ja, wahrscheinlich extrem bedeutend.
Es ist,
ehrlicherweise spielt die Digitalisierung ja eine Riesenrolle,
ja,
für uns alle. Ein gutes Beispiel ist vielleicht der Part, auch ich glaube, die Statistik ist von vor 2 Jahren, haben wir diesen Digitalisierungsgrad in der GKV ungefähr bei irgendwo 4-5% erreicht.
Ja.
Ich weiß nicht, hat jemand von euch, hast du schon deine App von der, ich weiß nicht, AOK, TK oder wen genutzt?
Ja, tatsächlich.
Ja.
Zumindest habe ich mal reingeschaut, aber seitdem auch wieder nicht.
Dann bist du wahrscheinlich einer von 100 oder ähnlichen. Während dagegen in dem Bereich der Auslandsthematik das schon immer viel höher war.
Okay.
Wir reden zum Beispiel bei uns über eine App-Nutzungsquote von über 60%, die aktuell noch enorm gestiegen ist mit der Corona-Welle.
Ja.
So, das heißt, dieses Thema Digitalisierung war schon immer der Kundengruppe, der Auswandernden, der Digital Nomads, der Expats viel dichter, viel näher.
Mhm.
Weil einfach vielleicht mein Fax, mein Scanner oder mein Albatros-Versand auf einer Insel mitten im Pazifik nicht so gut funktioniert,
ja,
wie ein Handy und ein Foto.
Stimmt.
So, deswegen ist das Thema Digitalisierung für diese Kundengruppe besonders relevant.
Mhm.
Und ehrlicherweise, wir lieben alle unsere Kunden, die,
ja,
sind alle super wichtig, sind die Expats nach einem gewissen Zeitraum Aufenthalt von der Anforderung her schon anders.
Mhm.
Also was die Digitalisierung angeht, was eben aber auch manchmal einfach angeht, die sind vielleicht entspannter,
ja,
weil sie sich eventuell einen entspannteren Lebensstil aus dem Ausland angelegt haben und nicht den...
Schönes Wetter und so.
Ja, nicht dieses Deutsche manchmal. Ne?
Ja.
Andersrum aber dann den Anforderungen, was zum Beispiel ein digitales Wesen angeht, viel besser, weil ich kann nicht bei allen eine Unterschrift verlangen.
Ja.
Das ist toll, wenn wir Deutschen das so gewöhnt sind auf Papier, aber es funktioniert nicht im Ausland.
Mhm. Stellt also dann auch aber natürlich die Herausforderung an Makler, dass auch die digital unterwegs sind, wenn sie diese Kundengruppe bearbeiten.
Ja. Ehrlicherweise, Ja und natürlich auch nein. Das heißt natürlich, die Kommunikation für den Markt heutzutage, ich glaube, die meisten sind schon beim Telefon, also natürlich auch bei der E-Mail. Der Turn kommt natürlich dann zur, ich sag mal, Gesellschaft. Je nachdem, mit wem ein Makler zusammenarbeitet, ist es natürlich entscheidend, dass diese Gesellschaft auch die digitalen Services anbietet, die im Zweifelsfall, wenn der Makler selber vielleicht noch nicht so komplett durchdigitalisiert ist für den Kunden, da einspringen kann und einfach den Kunden mit unterstützen kann, wenn da vielleicht eine Lücke besteht oder andersrum, natürlich, was wir auch erleben, die Maklerschaft selber eine hohe Affinität hat zur Digitalisierung. Wir haben irgendwo da die Generationenwechsel und über ein Maklerportal brauchen wir nicht reden. Das ist nicht der neue Scheiß.
Nee, tatsächlich. Und welche Chancen siehst du denn für Makler generell in diesem Markt?
Gerade dieser Markt Auslandsversicherung ist halt einfach der, wir sprachen an einer Folge schon drüber, er bietet immer die Möglichkeit, eine neue Vollabsicherung eventuell anzubieten. Das heißt, ich habe nicht nur meine einzelne Kfz-Versicherung, wo ich vielleicht mal was habe oder, sondern ich habe wirklich, je nachdem, ob ich eine Firma betreue oder eine Privatperson oder auch beide, habe ich ein ganzes Portfolio, zum Beispiel 10, 20 Expats, die eventuell ins Ausland gehen und die alle eine Versicherungslösung von A bis Z neu brauchen. Mhm. Über die Krankenversicherung, über Rechtsschutz, eventuell über Haftpflicht, über all diese Themen, Unfall, die dann natürlich einen unheimlich größeren Beratungsbedarf haben, als auch eventuell natürlich dann für die Makler eine größere Chance bieten, den Kunden an sich zu binden und mehr zu verdienen.
Okay. Und wie müsste sich der Makler dann aufstellen, um diese Chancen dann aufzuheben, strategisch?
Also wir sprachen schon in anderen Folgen darüber. Grundlegend ist es ja so, dass das Thema Ausland unheimlich hohe Expertise erfordert. Und dass ein Kunde sich natürlich dann besonders gut betreut fühlt, wenn er auch das Gefühl hat, dass der Makler ihm diese Expertise stellen kann. Das heißt, nebst der Thematik, sich eventuell permanent selber weiterbilden zu müssen, besteht natürlich auch der Bedarf, irgendwo sich die richtigen Partner zu suchen. Um zu sagen, ich habe jemanden, der in diesem Markt tatsächlich spezialisiert ist und der auch in diesem Markt, ich sag mal, weiß, was er tut.
Ja.
Weil ehrlicherweise nicht jeder Versicherer oder jeder Assekurateur oder was auch immer dazwischen steckt, in diesem Bereich eine Ahnung hat, was mache ich jetzt mit einer lokalen Absicherung in Singapur?
Klar.
Mhm. Also haben wir einen hohen Weiterbildungsthematik, die natürlich nur begrenzt überhaupt machbar ist für einen Makler. Und da eventuell dann den großen Need, sich auch den guten, richtigen Partner zu suchen und zu sagen, auf den kann ich mich verlassen, ist natürlich auch für den Makler dann das Vertrauen, was er entsprechend zum Lösungsanbieter haben muss.
Mhm. Okay. Wir halten also fest, spannende Zielgruppe, spannender Markt, aber es kommt auf die richtige Partnerwahl an, wieso? Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank, Karin.
Die News der Woche.
Die deutschen Versicherer haben sich Gedanken gemacht, wie man die Betriebsrente in kleineren Unternehmen voranbringen kann. Ergebnis? Ein stark standardisiertes Basisprodukt mit Opt-out-Modell. Es ist als Direktversicherung konzipiert, baut auf bestehenden Systemen auf und soll weder tarifliche Lösungen noch weitergehende betriebliche Angebote ersetzen, betont der Versichererverband GdV, der das Konzept vorgestellt hat. Im Mittelpunkt stehen dabei folgende Punkte. Erstens, einfacher Zugang. Zweitens, wenige klare Wahlmöglichkeiten. Drittens, ein transparenter Sparprozess. Viertens, lebenslange Auszahlung im Rentenalter und fünftens, Kapitalgarantie in Höhe von 80% der eingezahlten Beiträge während der Ansparphase. Das steigert ja die Rendite. Wechselt ein Beschäftigter den Arbeitgeber, soll der Vertrag kostenfrei in ein neues Basisprodukt oder eine bestehende BAV-Lösung übertragen werden können. Administrative Aufgaben wie Beitragseinzug, Datenaustausch oder Versicherungsnehmerwechsel sollen über eine neu einzurichtende zentrale Clearingstelle der Versicherungswirtschaft laufen. Hintergrund des Vorschlags ist eine Survey-Umfrage im Auftrag des GdV unter 500 Personalern. Demnach sehen 2/3 der Unternehmen großen politischen Handlungsbedarf bei der BAV, obwohl knapp 68% bereits eine betriebliche Altersversorgung anbieten. Als größte Hürden der BAV nennen die Befragten die Arbeitgeberhaftung 42%, hohen Aufwand 39%, Rechtsunsicherheit 38% und komplexe gesetzliche Regelungen 36%. Am mangelnden Interesse der Beschäftigten liegt es laut Umfrage nicht. Nur gut 11% der Unternehmen sehen darin ein Hemmnis. Die Bundesregierung will im Zuge der GKV-Reform die Hürde für den Wechsel von der gesetzlichen in die private Krankenversicherung erhöhen. Wie der PKV-Verband berichtet, soll die Versicherungspflichtgrenze außerordentlich um 3.600 Euro pro Jahr steigen. Zusammen mit der regulären Anhebung müssten Angestellte künftig voraussichtlich über 84.400 Euro verdienen, um die GKV kündigen zu können. Fast 1 Million Menschen in Deutschland verlieren dadurch ihre Wahlfreiheit, heißt es vom Verband. Das finden viele Deutsche blöd. Laut einer repräsentativen INSA-Umfrage wünschen sich 52% der Menschen, dass Angestellte unabhängig von ihrem Einkommen zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung wählen können. Nur 15% lehnen diese Wahlfreiheit ab. Ein Drittel ist unentschieden oder hat keine Meinung. Der PKV-Verband warnt vor den Folgen für den Wettbewerb im Gesundheitssystem. Ohne den Zugang der Angestellten zur PKV entfalle der Anreiz für GKV und PKV, sich gegenseitig zu besseren Leistungen und zu besseren Konditionen zu treiben, glaubt er. Ach ja, die Deutschen und ihre Geldanlagen. Das ist schon lange ein interessantes Thema. Jetzt stecken Privatanleger offenbar in einem Widerspruch fest. Sie erwarten im Schnitt eine jährliche Rendite von 6,7%, halten aber 34%, also mehr als ein Drittel ihres investierbaren Vermögens, in Cash. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von Fidelity International. Dafür befragte die Fondsgesellschaft 13.000 Privatanleger in Europa und Asien, darunter 1.000 in Deutschland. Und warum halten so viele Menschen an Barbeständen fest? Die Gründe. Erstens, der Wunsch nach Notgroschen, 44%. Zweitens, kurzfristiger Bedarf, 18%. Drittens, Sorge vor möglichen Verlusten, 12%. Und viertens, Warten auf bessere Marktbedingungen für Investments, 7%. Der Konflikt entsteht dadurch, dass die finanziellen Ziele der Deutschen mit fast 7% jährlicher Rendite eben recht ehrgeizig sind. 70% der Befragten sind zuversichtlich, das zu erreichen. Wer das Geld aber überwiegend auf Spar- oder Girokonten parkt, dürfte das kaum schaffen. Laut Fidelity droht bei einem reinen Cash-Portfolio über 10 Jahre sogar Kaufkraftverlust. Und Anleger könnten fast 40% hinter ihren Renditeerwartungen zurückbleiben. Immerhin zeigen sich viele Anleger offen dafür, ihren Kurs zu korrigieren. 36% wollen künftig von Cash in Aktien umschichten, 12% in Anleihen. Immerhin. Als wichtigste Voraussetzung nennen sie Steueranreize, bessere Informationen zu den Anlagen und mehr Aufklärung darüber, wie Geldanlage überhaupt funktioniert. Deutschland hat ein doppeltes demografisches Problem. Die Zahl der Demenzerkrankten könnte bis 2060 von heute rund 1,3 Millionen auf bis zu 2,1 Millionen steigen. Gleichzeitig schrumpft die Zahl jener Menschen im arbeitsfähigen Alter, die die Versorgung sicherstellen können. Das zeigen aktuelle Prognosen des Wissenschaftlichen Instituts der AOK, kurz WIDO, in Kooperation mit den Universitäten Trier, Rostock und Köln. Kam im Jahr 2020 rein rechnerisch noch ein Demenzfall auf rund 38 Personen im erwerbsfähigen Alter, werden es im Jahr 2060 nur noch 21 sein. Die Demenzdichte steigt also deutlich. Besonders drastisch wird diese Entwicklung wohl in ländlichen Regionen ausfallen. Während die Demenzprävalenz, tolles Wort, im Jahr 2060 in München bei 1,7% liegen dürfte, werden für den brandenburgischen Landkreis Elbe-Elster zum Beispiel 6,2% prognostiziert. Mehr als das 3,5-fache. Ländliche Regionen im Osten Deutschlands sind damit gleich doppelt belastet. Eine überdurchschnittlich alte Bevölkerung trifft auf eine schwindende Zahl potenzieller Pfleger. Die Prognosen zeigen aber auch, das Szenario ist nicht unvermeidbar. Es könnte gelingen, die Demenzrate zu senken. Durch gezielte Prävention. Etwa bessere Behandlung von Bluthochdruck und Diabetes, höheres Bildungsniveau, Verzicht auf Rauchen und soziale Isolation. Dann könnten die Fallzahlen im Jahr 2060 zwischen 1,3 und 1,5 Millionen stabilisiert werden. Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Ich heute ganz allein im Studio. Wir hören uns dann aber am kommenden Freitag hoffentlich wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.